Mein heutiger Gast ist Dennis Unger, Fotograf, Kommunikationsdesigner und gebürtiger Frankfurter. In seinem Buch Frankfurt ungeschminkt zeigt er die Stadt, wie man sie selten sieht, roh, ehrlich, menschlich. Zwischen Skyline und Bahnhofsviertel, Glanz und Schatten erzählt er Geschichten von Nähe, Würde und Wirklichkeit. Wir sprechen über seine Kindheit im Gallusviertel, seinen Weg zur Fotografie, über Empathie und Haltung und darüber, warum Streetfotografie für ihn mehr ist als nur das schnelle Bild auf der Straße. Ich wünsche wie immer gute Unterhaltung. Hi, ich bin Wolfgang Mertens und das ist Unpost, der Streetfotografie-Podcast. Hier unterhalte ich mich mit Menschen über das Fotografieren auf der Straße. Mein Ziel ist, diese Leute kennenzulernen und euch näher zu bringen. Dabei geht es natürlich um Fotografie, Philosophie und aber auch das, was uns bewegt. Hallo Dennis, herzlich willkommen im Unpost-Podcast.
Hallo Wolfgang. Ja, freut mich für die Einladung. Ehrt mich sehr. Dankeschön.
Ja, das freut mich auch. Und du weißt, ganz am Anfang stelle ich immer meine obligatorische Frage, wo befindest du dich?
Ich sitze hier in meinem Homeoffice. Also da verbringe ich eigentlich das ganze Jahr über meine Zeit und arbeite.
In welcher Stadt?
Das ist hier Friedrichsdorf, ungefähr 20, 30 Kilometer von Frankfurt entfernt. Die nächstgrößere ist dann Bad Homburg, wahrscheinlich dem einen oder anderen eher ein Begriff durch die Spielbank. Und ja, also eigentlich direkt hier auch am Taunus.
Genau, sehr schön. Und Frankfurt ist ja auch unser Stichwort heute, weil wir sprechen über ein Projekt von dir. Du hast gerade ein Buch veröffentlicht und da geht es um Frankfurt. Doch bevor wir jetzt dort genau einsteigen, in der Vorbereitung habe ich gesehen, wir sind gleicher Jahrgang. Und du bist in Frankfurt, das ist das, was du ja auch im Buch erzählst, im Nähe Gallus aufgewachsen, ich im behüteten Vorort, das ist wahrscheinlich der Unterschied, aber ich habe gesehen, du bist genauso gerne mit dem BMX über die Hauptwache und durch die B-Ebene gedüst, wie ich damals wahrscheinlich. Ich habe nur den weiteren Weg gehabt, ich musste aus dem Vorort mit der U-Bahn ranfahren.
Ah ja, interessant.
Ja, aber wir sind uns, wer weiß, vielleicht auch schon mal begegnet.
Das ist gut möglich. Also das waren zum Beispiel auch Erlebnisse bei dem Buch selbst, dass also hier und da ich dann mit Menschen in Kontakt war, also die auch dann entweder 69 oder 70er Jahrgang war und sich dann im Gespräch herauskristallisierte, dass wir sogar dieselben Freunde haben. Oder zumindest ja. Von damals dieselben Freunde. Also wir sind uns bestimmt dem einen oder anderen Mal auf jeden Fall begegnet.
Ja, das ist echt spannend. Das war irgendwie so, weiß ich nicht, ich glaube so 83 die Zeit, wo ja, genau. es die Hochzeit war, ne, wo man dann auch nach Sachsenhausen zum Hajo gefahren ist.
Ja.
Für alle, die es jetzt nicht gesehen haben, das Gesicht von Dennis ist eben ins Grinsen gekommen. Hajo ist damals der Fahrrad, der BMX-Fahrraddealer in der Region gewesen. Da sind alle gewesen. Da ist man natürlich regelmäßig immer wieder hingefahren, um zu gucken, was es Neues gibt. Shimano-Pedals oder sonstiges.
Ja, ja, da hatte ich mich auch immer wieder eingedeckt. Wir hatten zwar bei uns im Gallus, das war der wie hieß denn der nochmal? Jetzt fällt mir noch tatsächlich nicht der Name ein. Auf jeden Fall war der direkt an der Galluswarte. Die waren auch befreundet und somit konnte ich dann auch manche Umwege dann darüber beziehen, dass ich dann das bestellt habe und konnte es dann dort abholen. Und da sind wir uns bestimmt irgendwann mal über den Weg gelaufen.
Ja, es gab auch noch einen an der Kleinmarkthalle. Da weiß ich jetzt aber auch nicht mehr, wie er hieß. Der war auch ziemlich bekannt.
Das war der Töd. Da ist
Töd, genau, du hast recht.
Hochgegangen und da waren dann die Räder.
Ja, ja. Stimmt, genau. Ja, siehst, also irgendwo ist es vielleicht dann doch passiert, dass wir uns mal über den Weg gelaufen sind. Ja. Sehr schön, das freut mich. Wie gesagt, eingangs, es geht um dein Buch. Und zwar heißt es Frankfurt ungeschminkt. Und wenn ich es richtig habe, hast du es eigentlich mal ursprünglich als klassisches Street-Fotografie-Buch angedacht? Und was hat dich dazu gebracht, den Fokus zu erweitern oder in dem Fall sogar fast zu ändern?
Also der eine Punkt war der, wir hatten ja in Nürnberg, ich hole jetzt mal ein bisschen aus, wir hatten in Nürnberg das Meet and Street und ich hatte dann auch mit einem Kontakt über euch quasi, wo ihr auch die Vernissage beziehungsweise eure Fotoausstellung hattet oder die Finissage war das ja damals.
Gemeinschaftshaus in Langwasser, genau.
Genau, und da hatte ich einen Kontakt geknüpft, auch für mich eine Ausstellung eventuell zu machen und da waren wir eigentlich auch schon im direkten Kontakt, nur mich hatte dann im Januar, Anfang Januar direkt ein Achillessehnenriss, der sich dann über ein halbes Jahr hin gezogen hat, also mit mehreren Operationen, weil dann auch zum Schluss noch mit einem Keim und also es war nicht schön und ich lag im Bett.
Alles, was man nicht braucht.
Genau, ich konnte nicht fotografieren und um halt meine Langeweile zu überbrücken, dachte ich mir, ach komm, dann schreibst du jetzt mal ein Buch über Straßenfotografie. Und habe dann auch angefangen, hatte dann auch sogar die ersten Entwürfe dann an einen Verlag geschickt und war auch alles soweit. Also wir waren da in einem sehr engen Korrespondenz auch schon und also wir recht weit fortgeschritten. Aber dann dachte ich mir, ich war dann im Prinzip so ein bisschen hin und her für mich gerissen, ob das wirklich das Richtige ist, hatte dann auch noch mit dem Verlag und gesprochen und dann gab es auch zu der Zeit hatte dann die Pia und ich glaube der Sigrid Hansen hatte dann ihr neues Buch beziehungsweise ich glaube das kam dann in der zweiten Auflage raus, dieses Buch. Und dann dachte ich mir, naja gut, also das ist jetzt der wievielte Titel an Straßenfotografie, also das tut's nicht. Und hatte dann auch nochmal Austausch mit dem Verlag und der sagt dann auch, ja, dann überarbeite das Ganze nochmal. Und dadurch, dass ich dann in der zweiten Jahreshälfte 24 hatte ich dann wieder angefangen, Workshops zu geben. Unter anderem gebe ich Workshops im Bahnhofsviertel, weil viele sich nicht ins Bahnhofsviertel trauen, die einfach Angst haben. Und das ist so mein Fokus da im Bahnhofsviertel. Und da kam mir dann eigentlich so dieses, ey, weil ich hatte ja sowieso schon bestimmte Dinge aus dem Gallus und auch aus dem Bahnhofsviertel schon in diesem Straßenfotografiebuch. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann erweitere das doch einfach. Und so kam es dann letztendlich dazu, dass ich mich dann auf das Gallusviertel und das Bahnhofsviertel fokussiert habe und somit dann auch ist quasi aus diesem Straßenfotografiebuch, wie ich es ursprünglich angedacht habe, was komplett anderes geworden.
Ja, genau. Also dann lass uns auch mal drüber sprechen. Was ist es denn geworden? Was würdest du selber sagen, ist es?
Also für mich ist dieses Buch, also es verbindet einmal für mich Fotografie und Text und das halt ein Mix aus dokumentarischen Erzählungen, also die ich selber erlebt habe, die ich aber auch mit Zeitzeugen von heute, die also auch dort leben beziehungsweise dort arbeiten, was ich halt in diesem Zusammenhang in dieses Buch dokumentarisch und auch schon fast journalistisch mit eingebracht habe. Und das halt verbunden mit meinen Bildern. Und ich hatte am Anfang auch da, hatte ich erst geplant, ich mache überwiegend eigentlich Bilder, die ich zeige. Nur dann kam ich halt auch zu einem Punkt, wo ich gedacht habe, das ist nicht richtig, weil gerade halt, wenn ich in die Drogenszene reingehe, und das wird zu, also dieses, weil es ja schon ein sehr, sehr sensibles Thema ist. Und wenn ich jetzt dort die Drogenabhängige zeige, wird es dann wahrscheinlich zu voyeuristisch und man versteht es nicht. Und man bekommt wahrscheinlich dann auch einen ganz anderen Eindruck auf dieses Buch. Und aus dem Grund habe ich dann diese Textlastigkeit dann doch mit eingebracht. Und das war dann auch ganz gut. Ich hatte dann auch durch einen privaten Kontakt sogar die Möglichkeit, bei der Polizeistreife mitzugehen, Was natürlich auch nochmal ein sehr spannender Einblick war, weil den bekommst du so normalerweise nicht. Mhm. Also es war auch von der Polizei selbst, dass die zu dir, als zu mir gesagt hatten, das ist ein Privileg, dass ich hier dabei sein darf, weil ich habe ja keinerlei, dass ich jetzt einen Presseausweis oder sonstiges, sondern ich will einfach aus meiner Idee, diesem Projekt, da etwas umsetzen, wobei wir auch jetzt nicht wussten, was wird da draus? Ist das jetzt einfach nur ein Spinner oder also wie gesagt, das war wunderbar, dass ich da dran teilnehmen konnte. Und so kam dann im Prinzip das eine zum anderen, dass ich dann plötzlich in Kontakt hatte zu einem Laufhaus. Und dieses Laufhaus hat mir dann auch ermöglicht, dass ich im Laufhaus fotografieren durfte, was also absolut strengstens verboten ist. Ich hatte dann ganz zum Schluss, das ist jetzt die Version, die du nicht hast, hatte ich dann doch nochmal die Gelegenheit, aus dem Sicherheitspersonal heraus nochmal ein Interview zu führen und ihn auch zu porträtieren mit einem Foto. Und der also auch nochmal aus einer ganz anderen menschlichen Sicht auf dieses Bahnhofsviertel zu blicken. Und das war mir dann auch ein großer Anspruch, dass ich also nicht einfach nur, wie gesagt, Drogenabhängige und Sexarbeit in Form von Straßenstrich etc., sondern wirklich halt Einblicke zu bekommen. Und das war sensationell, weil ich, wie gesagt, also das war ein Privileg für mich, dass ich dort überhaupt dran teilnehmen durfte.
Es ist wirklich so, ich habe es auch als, oder ich nehme es auch wirklich als dokumentarisches Werk war, weniger als einen klassischen Fotoband, der sich eben um Street-Fotografie dreht. Aber, und ich finde, das macht es jetzt wirklich besonders ein sehr persönliches Buch, wenn ich das so sehe. Also wie du eben gesagt hast, du hast einiges Persönliches von dir auch preisgegeben, reingeschrieben, was die Geschichte oder das, was du hiermit vermitteln willst, natürlich auch noch authentischer macht und auch vielleicht so ein bisschen erklärt, warum dieses Buch ist. Vielleicht auch so ein bisschen die Selbstaufarbeitung von diesen Themen. Und ja, ich finde es auch sehr schön, vielleicht da nochmal ein bisschen diese Zusammenfassung. Es geht also darum, Frankfurt ungeschminkt zu zeigen, zu erklären, ne, aus deiner Sicht natürlich auch. Und ich finde auch diesen Spagat oder diesen Vergleich sehr schön, der am Anfang gleich gemacht wird von dir, zu sagen, du hast das weiße Pulver sozusagen, ja, auf beiden Seiten, also einmal auf den in den Wolkenkratzer, es ist eine Weltmetropole, wir haben alle Finanzsitze dort, im Prinzip die einzige Stadt in Deutschland, die wirklich, sagen wir mal, Weltniveau hat, was das betrifft, ja. Und auf der anderen Seite hast du eben genau beginnend ab dem Hauptbahnhof, den natürlich jeder kennt und jeder sagt, buh, das ist gruselig, da rauszugehen und es ist nicht schön, ja. Bis hin zum Gallus. Viertel, diese harten Kontraste, die aufeinander treffen, ja. Und So nehme ich es wahr, hast du versucht, da auch so ein bisschen zu zeigen, wobei der Fokus mehr eben auf diesem klassischen Milieu, auf der Straße natürlich auch liegt, ne? Was auch das Buch von einem klassischen Bildband so ein bisschen unterscheidet, ist, dass natürlich auch die Fotos teilweise die Personen gepixelt sind. Ne? Das heißt also, wir haben jetzt nicht klassische Straßenfotografie, wo man die Leute auch erkennt, sondern eben wie in einem dokumentarischen Bereich dann die Leute ausgepixelt. Und du hast da den Begriff ungeschminkt in dem Fall jetzt hier verwendet und in deinem Titel. Was bedeutet für dich ungeschminkt?
Ja, also wie du schon gerade gesagt hast, also ich will ja die Stadt nicht nur in was die Banken angeht, die Hochhäuser, also diesen ganzen Glanz da drum, sondern ich möchte ihnen so die Gegensätze zeigen. Also was wirklich zwischen Armut und Reichtum liegt, Erfolg, Scheitern, Ohnmacht, Macht, also diese Kontraste und diese gerade halt in die Kontraste als solches, die liegen halt in der, gerade halt im Bahnhofsviertel, halt wirklich mehr im Scheitern oder in der Ohnmacht. Und das ist das, was ich damit eigentlich auch ausdrücken wollte, speziell, weil es gibt jetzt auch gerade halt, wenn ich nochmal auf die Drogenpolitik gehe, jetzt hat jetzt gerade März da sowas losgehauen, wo ich dann für mich gedacht habe, eigentlich besser kann es nicht sein, weil das ist so ein Bullshit, den ich da, der da losgetreten wurde. Und das betrifft nicht nur die Stadt Frankfurt, das betrifft auch andere Städte, die also auch wahrscheinlich mit gerade halt was die Drogen und Sexarbeit, wie auch immer, aber jetzt mal konzentriert auf die Drogenpolitik, weil es gibt Möglichkeiten, meiner Meinung nach, also auch von denen, mit denen ich mich unterhalten hatte, da halt wirklich auch gegenzusetzen, um das auch besser in den Griff zu bekommen und vielleicht dann auch dieses Stadtbild etwas zu verbessern. Also wir hatten ja damals in Gratthal, wirst du wahrscheinlich ja auch da noch kennen, das war Anfang der 90er, dieses mit dem Frankfurter Weg, dass wir damit es geschafft hatten, jetzt nicht unbedingt das Stadtbild als solches wirklich zu bereinigen, weil auch die Drogen haben eine Entwicklung, also von Heroin heute eher Crack. Und da ist nochmal eine ganz andere Beschaffungskriminalität dahinter, wie damals mit dem Heroin. Und man hat es bei dem Heroin geschafft, mit dem Frankfurter Weg, die Drogentote drastisch zu lindern, also zu sinken, dass gerade die durch saubere Spritzen, saubere Medikamente beziehungsweise Drogen, dass das Ganze auch Methadon-Programm, dass das alles damit eigentlich besser in den Griff bekommen hat, was man aber nicht in den Griff bekommen hat, durch die neue Droge, die auch dann irgendwann mal kam, Crack, das halt wirklich dann so in den Griff zu bekommen, weil auch so ein Crackstein, wie ich das auch in meiner Reportage beziehungsweise in der Recherche, den bekommst du für 5 Euro so einen Stein. Und da gibt es einfach auch europäische Programme, Schweizer Programm oder Schweizer Weg, den ich ja auch dort beschrieben habe, um vielleicht dieses Problem auch etwas einzudämmen, damit sich das nicht auf die ganze Stadt verteilt.
Hast du manchmal gezögert, weil die Situation zu nah oder zu roh waren?
Nein, also ich jetzt, also was die Polizei angeht, also als ich mit denen auf der Streife war, war es ja so, dass ich da immer in der Distanz war. Ich konnte dann bei bestimmten Festnahmen, konnte ich dann auch schon nah rangehen. Was die Szenen angeht, also auch gerade halt in den Drogenviertel, da hatte ich mich wirklich eher behutsam, also dass ich auch dann zu den Einzelnen hin bin, habe mich dann auch zu denen gesetzt, um einfach auch so ein gewisses Vertrauen aufzubauen. Und also da hatte ich auch überhaupt keine Angst oder Hemmschwelle, mich da auch mal mit denen ist. Man glaubt nicht, was das für ein Gestank war teilweise. Aber das war wichtig, um einfach halt das wirklich hautnah zu erleben. Und ich hatte ja dann auch, weil du gerade dieses verpixelt angesprochen hast, es geht mir in erster Linie geht es mir auch nicht um das Voyeuristische, weil mir geht es um die Menschlichkeit, um die Würde des Einzelnen. Und wenn da einer in der Straße liegt, den zeige ich nicht offen. Also das geht nicht. Das war mir schon wichtig, dass ich diese Würde einfach beibehalte. Allerdings, wenn ich jetzt eine Ausstellung mache, wie sie jetzt da auch eingeplant ist, ich habe jetzt auch im Ende oder Mitte November habe ich auch eine Ausstellung zu einer Pilotlesung, einfach mal zu gucken, wie kommt es an, habe ich auch eine Ausstellung. Und dort werde ich in der Ausstellung selbst die Bilder auch ohne Pixel zeigen, weil es innerhalb in diesem, ich nenne es jetzt mal in dieser Kunstblase ist, aber damit im Buch öffentlich zu gehen, sage ich nein, also grundsätzlich, das geht gar nicht.
Das ist so ein bisschen was auch mit dem Kodex, sag ich mal, den es so ein bisschen unabgestimmt oder unausgesprochen in der Street-Fotografie-Szene gibt, nicht? Eben niemanden bloßzustellen. Es ist jetzt auch nicht unbedingt die große Kunst, Obdachlose zu fotografieren und darzustellen, ja. Und ich glaube, da ist das, fällt das mit rein, was du eben auch sagst, ne, dass es irgendwo diesen Kodex gibt, diese Ehre, die man da hat, eben sowas nicht zeigen zu wollen. Wobei ich auch, und deshalb mag ich natürlich auch das, was du hier gemacht hast, zu sagen, ich meine, das gehört genauso zum Leben. Also ich hatte es neulich auch, glaube ich, schon mal mit irgendjemand drüber gesprochen in der Folge. Ich finde es auch blöd, wenn man natürlich sagt, ja, ich fotografiere gewisse Menschengruppen irgendwie nicht, ja, und blende die einfach aus dieser Gesellschaft aus. Wenn ich sage, ich mache eine Dokumentation oder ich bilde das alltägliche Leben ab, dann selektiere ich natürlich dadurch, dass ich irgendwas ausblende. Aber trotzdem ist es natürlich die Frage, wie würdevoll ist es, Menschen in dieser Situation dann darzustellen. Ja. Aber ich bin vielmehr eben auf die Frage gekommen, weil wir haben uns ja auch in Dresden zum Meet & Street gesehen. Und wir waren, glaube ich, so mit unserer Gruppe, mit der wir unterwegs waren, gerade auf dem Rückweg. Und liefen über den Aufgang zur Brühlschen Terrasse die Treppe dort unten lang zum Theaterplatz. Und dann sah ich einen Fotografen da stehen und hatte schon so gesehen, okay, was macht er? Er beobachtet die Leute, klar. Und aber das, was mich dann so überrascht hat, du hast die Leute angesprochen. Also es warst du der Fotograf und du hast die Leute angesprochen, ob du diese klassischen Street-Porträts machen kannst. Ne? Und wir hatten uns dann ja kurz danach auch an der U-Bahn oder an der Straßenbahnhaltestelle gesehen und da hatte ich dich, glaube ich, dann auch noch darauf angesprochen. Ja. Das heißt also, du hast ja da auch nicht die Berührungsangst und gehst auf die Leute zu und fragst, ob du ein Foto machen darfst. Ne?
Ja, genau. Also das ist, also da bin ich auch, also die können nicht mehr wie Nein sagen. Also ich finde das dann auch in dem Moment, wenn ich so ein Street-Porträt mache, finde ich das auch vollkommen legitim. Ich bin in dem Moment, bin ich dann auch ganz nah an der Person. Und es gab zum Beispiel auch, als gerade halt in ich habe jetzt letztens auch in Bad Homburg in einem Fotowalk, den wir über einen Fotoclub gemacht hatten, auch halt so ein Kontakt und somit ist ein Portrait-Shooting entstanden der Person. Und das ist einfach sensationell, weil man dann austauscht und dann schickt man das Bild und dann kommt dann das eine zum anderen und man kann für sich, also jetzt jetzt keine Bezahl, aber so ein TFP-Shooting, was ich dann auch ganz gerne mal mache, in Form von Porträt, ist das perfekt. Und dass du da auch halt nicht jetzt das klassische Model, sondern im Prinzip dann mit Menschen zusammenarbeitest, die in dem Moment völligst unbedarft sind und da einfach mega Bilder entstehen.
Wie bist du denn zur Street-Fotografie gekommen?
Oh, Straßenfotografie. Ich sage immer Straßenfotografie, dem Street-Photography.
Gehe ich auch mit.
Ich hatte fotografiert, was da, glaube, so richtig Straßenfotografie. Ich hatte von 2005, 2006 bis 2014 habe ich in Irland gelebt, in Dublin. Und ich hatte immer meine Kamera dabei und das war mehr oder weniger einfach so mein, um einfach für mich rückblickend, was ich so eigentlich jeden Tag erlebt habe, habe ich dort dokumentiert, indem ich jeden Tag fotografiert habe. Sei es im Bus, sei es draußen, sei es sogar auf der Arbeit, meine Mitarbeiter, weil ich das einfach auch gerade halt zu Beginn extrem spannend fand. Und irgendwann in einem Pub sagte mal einer zu mir, warum ich denn da immer meine Kamera dabei habe. Und dann sage ich, ja. Und er sagt, ach, da bist du Straßenfotograf. Und so kam eigentlich das erste Mal für mich so dieser Begriff Straßenfotograf. Aber ich habe dem keine wirkliche Bedeutung gegeben. Und es gab dann später mal einen Film, einen Horrorfilm, den ich gesehen habe. Und da war auch jemand, der im Prinzip Straßenfotograf war und hatte das dann auch dort dokumentarisch bestimmte Dinge dann festgehalten, bis er dann halt an Mörder und so weiter. Und da hatte ich das dann wieder. Ich so, ah, okay. Und dann war es eine lange Zeit wirklich weg. Das war um die 2010 sowas darum. Und ich hatte 2000, ich glaube, das war nach Corona, hatte ich dann, hatte ich ja eingangs schon gesagt, also hatte ich dann Stefan, Katzberg und so weiter bei einer Gemeinschaftsausstellung getroffen. Wir kannten uns nicht, wir kannten uns nur über Instagram. Und da kam eigentlich erst so dieses für mich, ah, okay, also es gibt ja noch mehr Bekloppte wie ich, die hier rumrennen und Leute fotografieren oder überhaupt halt auf der Straße fotografieren. Und so hat sich das eigentlich erst dann in den 20er Jahren, also 21 oder wann das war, wo sich das für mich erstmal so wirklich greifbar wurde. Davor habe ich das einfach nur gemacht, aber ohne dass ich dem ganzen Kind einen Namen gegeben habe. Also ich habe mich dann auch nie, also auch heute noch, wenn ich sage, Straßenfotograf, ich bin eher Alltagsfotograf. Also es ist für mich feiner, weil diese Street oder diese Straßenfotografie, ich meine, es gibt ja mittlerweile so viele Unterschiede in dieser Straßenfotografie, die ich alle per se alle wunderbar finde, dass das für sich der Einzelne, aber das ist dann schon so, wird zu einem Dogma, wo ich dann einfach, ja, auch für mich dann, ich wollte mich da nicht reinzwängen lassen. Also deswegen sage ich also dann lieber, ich sehe mich als Alltagsfotograf, wenn du mich da fragst, genau, nach Straßenfotograf oder Street. Ja.
Ja. Also das heißt, du bist gar nicht so in diesen Mitte der Zehner, also so 14, 15, so wie viele über Social Media, Thomas Leuthard und sowas in diese Schiene reingerutscht, sondern eben dann durch Collateral Eyes, den Zusammenschluss mit den Kollegen aus Frankfurt, durch eine Ausstellung im Prinzip da reingekommen. Ja.
Genau, also ich hatte davor... Also ich hatte einen Instagram-Account, da war das noch diese Polaroid-Kamera. Ich meine, das muss so 2010, 2011 gewesen sein. Auch durch einen Freund, der dann gesagt hat, hey, du musst doch unbedingt auch deine Bilder hochschicken. Und ich habe, aber mich hat das nie interessiert. Also ich habe da, weil ich ja auch mehr denn der in der Zeit auch noch der Berufsfotograf war, also da ich immer meine eigenen Projekte in meiner Selbstständigkeit immer damit verbunden habe. Und bis ich dann 2014, 15 sowas darum im Prinzip diese Auftragsfotografie komplett an den Nagel gehängt habe, weil ich einfach für mich diese Kunst, die ich da gesehen habe, ich nenne es jetzt mal Kunst in der Fotografie, die war einfach weg und habe dann auch bestimmt 2 Jahre gar nicht fotografiert und bin erst wieder so 2018, 2017, wo ich dann so wieder angefangen habe, wo ich mir noch wieder eine Kamera gekauft habe und erst da ging es dann für mich wieder weiter. Und wie gesagt, durch 2021, wann das war, 2021, kam dann wieder dieser
voller Initialkick. Als du in Dublin sagtest, hast jeden Tag deine Kamera mit dabei gehabt und Alltagsszenen fotografiert, für dich so ein bisschen die Erinnerung, wenn ich es so richtig verstanden habe. Was war das für ein Modell? Was hast du da für eine Kamera jeden Tag mit dir rumgeschleppt?
Ach, das war so eine Kleine, das war so eine Panasonic, so eine Lumix mit einem Leica-Objektiv. Also, aber die Kamera war spitze. Also ich hatte, wie gesagt, die hat einfach in die Tasche gepasst und
okay, genau.
Mhm. Und das war meine Kamera, also die, mit der ich, also was das angeht, alles fotografiert habe. Also auch heute noch, also selbst Bilder, die ich jetzt erst vor 2, 3 Jahren, die ich also auch selbst auf 1,20 m, 1,80 m hochgezogen habe, also wo ich dann immer noch erstaunt bin, was da für eine Qualität dahinter steckt.
Ja, also das erklärt, warum du dann auch jeden Tag die Kamera mit hattest, weil es eben kein großes Modell war. Ne?
Ja, ich meine, es war ja auch, also wenn man jetzt wirklich so diese Zeit 2005, eine Spiegelreflex, die war ja unbezahlbar. Also dann so ein Ding damit mit sich rumschleppen, also das ist ja wie ein Koffer, wie früher ein Smart, also
richtig,
so ein Telefonkoffer.
Ja, Mobiltelefon, ja, genau, richtig, ja. Nee, eben, das ist es. Und ich meine, das ist ja eigentlich auch das, wo man heute immer drüber spricht, ne? Die beste Kamera ist die, die du dabei hast. Im
Exakt.
schlechtesten Fall sozusagen das Handy heutzutage. Aber du hast ja auch in der Regel, selbst wenn die kleinen Kameras, oder es ja kleine Kameras mittlerweile auch gibt, die gut sind, aber trotzdem ist es irgendwie so für mich gefühlt, du hast ja nicht jeden Tag die Kamera dabei, ne? So die normale, ne? So eine Fuji XT5 oder so ist ja dann doch immer irgendwie schon noch mal ein Gewicht oder irgendwas, was du mitschleppst und da nicht so flexibel dann bist. Ja. Aber es ist interessant zu hören, dass du sozusagen mal nicht den Weg, den ich hier ganz oft höre, über diese Social Media Schiene 2014 reingekommen bist. Gab es denn für dich dann in dieser Zeit irgendwo Vorbilder oder jemand, an dem du dich da orientiert hast, wo du gesagt hast, ah, okay, der hat jetzt gesagt, da machst du Straßenfotografie und da hast du mal geguckt, was gibt es da und geschaut, wer inspiriert mich da?
Also ehrlich gesagt, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Also ich wurde dann, also das war auch gerade halt in diesem Rahmen der Ausstellung, ob ich mich wegen Pressor und Brustgilden und so, ich habe keine Ahnung, wer das ist. Also das Beste war ja noch
Bis heute nicht.
Ja, natürlich. Also heute schon, aber damals war das für mich, das war ja auch so eine Sache gewesen. Ich hatte damals, dadurch, dass ich ja recht früh, das hatte ich so auch gar nicht irgendwie auf den Schirm. Da ich ja recht früh meinen Instagram-Account hatte und ich, wie gesagt, mich hat das auch nie interessiert. Ich habe das hochgeladen und ohne irgendwas und einfach das Bild hochgeladen. Ich wollte auch so wenig wie möglich mit zu tun haben. Und hatte aber extrem viele Follower in dieser Zeit und die diese Ausstellung gemacht hatten, die hatten mich dann gefragt, ob ich einen Vortrag über Straßenfotografie machen möchte. Und in meinem jugendlichen Leichtsinn sagte ich, ja, na klar, ist doch kein Problem. Und dann sagte, also wobei dieser Vortrag, da ging es noch darum, dass die gesagt haben, das wird mehr auch so ein Frage-Antwort. Also ich dachte, ich sitze so wie jetzt bei dir hier, du fragst mich etwas und ich antworte. Und dann habe ich dann, weil ich immer wieder, ich so, was ist es denn genau, was ihr da wollt? Ich habe es immer noch nicht so ganz verstanden, für mich greifbar. Und dann hat sie gesagt, ja, wir haben jetzt noch einen anderen Vortrag, schau dir den einfach mal an, orientier dich daran, das passt dann schon. Und das war im Prinzip einer, der hat einfach nur eine Slideshow ablaufen lassen und hat ein bisschen was erzählt, also nicht mehr. Oder ich, ja gut, das kannst du auch. Und dann war ich dann im Prinzip dort der Speaker für Straßenfotografie. Wie gesagt, also jetzt auch mit dem Hintergrund, ich habe keine Ahnung gehabt, wer überhaupt die anderen sind und noch nie irgendwas darüber gehört. Und dachte, naja gut, ich erzähle ein bisschen was über das, was ich auch in Irland erlebt habe und habe dann so meine Bilder gezeigt. Und da war unter anderem dann auch vom Kollektiv der Stefan, wie heißt sie, sie war jetzt auch bei dir gewesen.
Die
Die
Andrea.
Andrea, danke. Und
Genau.
hallo Stefan, hallo Andrea. Grüße,
Grüße.
genau. Und die waren dann auch dort und die waren völlig so, was erzählt denn er da? Und ich bin dann noch, danach bin ich dann hingegangen und habe dann gefragt, ist ja hier, ich habe gemerkt, also ihr wart wohl nicht so ganz begeistert. Ja, er sagte, wir waren etwas irritiert, weil wir uns was ganz anderes vorgestellt haben. Also, dass ich jetzt im Prinzip erkläre, wie was zu tun oder vielleicht dann irgendwelche Tipps. Und ich habe halt einfach nur da so eine Präsentation runtergehalten. Vielleicht zwei, drei Sachen darüber gesagt, aber jetzt nichts Explizites. Und ja, und so kamen wir dann im Prinzip. Also habe ich dann angefangen, eigentlich mit einer völlig verunglückten Präsentation oder wie auch immer man das nennen mag. Und so fing quasi dann das an mit Straßenfotografie, wo ich mich dann wirklich dann intensiver mit beschäftigt habe.
Okay, ja, interessant. Das ist ja wirklich ein sehr skurriler Einstieg in das Thema. Du hast es vorhin gesagt, du aus dem Berufsfotografenleben raus, in die Fotografie wieder rein, eher in den künstlicheren Bereich rein. Und ist das jetzt so, dass du das auch für dich als Leidenschaft, als Hobby siehst, oder ist es immer noch irgendwo etwas, was du auch machst, um mit den Bildern nachher irgendwas, ein Projekt, eine Ausstellung oder sonstiges zu realisieren?
Das ist eine gute Frage. Ja, also ich hatte, ich sage jetzt mal so die ganze Zeit, also auch heute noch, aber ich sage mal speziell wirklich so die letzten Jahre, das war für mich, also jetzt hat sich das für mich auch jetzt bei diesem Projekt so herauskristallisiert, dass ich schon für mich gesagt habe, ich möchte ganz gerne, also ich hatte ja schon auch davor, also hatte ich ja auch schon meine Ausstellung gemacht, und um meine Bilder zu zeigen, und ich wollte die auch nicht nur einfach zum Swipen, dass man die auf Instagram oder jetzt auch Fotos und so weiter, dass man die dort sieht, sondern ich wollte daraus mehr machen. Und da bin ich schon, und auch gerade halt jetzt durch dieses Bildband möchte ich ganz gerne jetzt auch, ich habe hier jetzt gerade die, vor 2-3 Wochen kam das, glaube ich, vom Guido, das Buch, was er rausgebracht hat. Ich weiß nicht, ob Klumpe, genau. Und das finde ich mega. Aber das ist wiederum für mich, wo ich sage, ich möchte nicht rein nur Kunst, sondern ich möchte ganz gerne auch wirklich Geschichten damit erzählen, wie ich das jetzt auch in dieser Dokumentation gemacht habe bei Frankfurt Ungeschminkt. So kamen jetzt auch schon neue Projekte, die ich jetzt dann im nächsten Jahr angehe, oder ein nächstes Projekt, das ich dann auch in der Hinsicht dann angehe, und wo ich sage, also das ist so für mich, wo ich sage, also ich möchte nicht dieses, wenn ich jetzt Achim Katzberg, der auch sehr Architektur mit Mensch reduziert, finde ich super toll, oder auch der Guido mit seinem Blickwinkel, die er hat, da würde ich niemals hinkommen. Also das ist sensationell, und so gibt es da wirklich einige, die da mega Arbeit leisten. Aber ich, für mich, wo ich mir gesagt habe, ich möchte mehr in diesem Bereich und auch da auch im Dokumentarischen im Prinzip so festlegen.
Das ist ja oft auch, ich will nicht sagen eine Diskussion, aber etwas, wo man auch drüber spricht, und dass natürlich das, was wir als Street-Fotografen, auch wenn du dich vielleicht jetzt als Alltagsfotografen dort eher bezeichnen würdest, ne? Aber ich sag mal, im Prinzip machen wir ja das Gleiche. Aber dass man natürlich schon Zeitgeschehen dokumentiert, was aus heutiger Sicht vielleicht noch gar nicht mal so relevant ist, aber eben in ein paar Jahren, und wahrscheinlich sind die Bilder, die du ja auch drin hast, nicht alle jetzt gerade ganz aktuell gemacht, das ist ja wahrscheinlich auch ein bisschen aus deiner Sammlung raus, aus den letzten Jahren, die das Ganze abbilden. Das heißt also, die Schnittstelle zwischen Street-Fotografie und dokumentarischer Fotografie ist ja das überschneidet sich, also ist ja sehr eng, ne? Und damit denke ich, reiht sich das Ganze ja auch so ein. Und das, wie du vorhin auch gesagt hast, es gibt ja so viel schöne, unterschiedliche Bereiche, eben dieses, was du eben bezeichnet hast, Fine Art, ne? Dann haben wir diese ganz, ganz minimalistische Geschichte da eben mit drinne. Wir haben das Candid, wo es darum geht, den Mensch zu porträtieren, aber eben natürlich ungestellt, ganz nah dran. Wir haben das Thema mit dem Street Portrait, ja, wobei das jetzt eben vielleicht ein bisschen so neben der klassischen Street-Fotografie läuft, weil es natürlich eben nicht ungestellt ist, ja, aber irgendwo alles in diese Bereiche mit reinspielt. Und deine Bilder in dem Buch sind jetzt viel schwarz-weiß, aber auch Farbe. Was war für dich jetzt immer hier der entscheidende Punkt, welche Art du wählst, ob du es nun in schwarz-weiß oder Farbe machst?
Also es ist mir bei einem Foto oder beziehungsweise bei einem Titel nicht gelungen, aber das war für mich immer so der Einstieg in das Kapitel. Da wollte ich erstmal mit einem Farbfoto beginnen, Also einmal die ich habe ja einer jetzt gerade, wenn man das Bahnhofsviertel nimmt, wo ich in der Taunusstraße vor der Moselstraße stehe und ich zeige einmal das Gesamte. Also es ist mehr so wie so ein Wimmelbild und dann wiederum gezielt dann auf Porträts zu gehen, wo ich jetzt nicht erkennen kann, wo ist das jetzt gemacht worden? Ist das jetzt, könnte auch in Höchst sein, es könnte im Bahnhof sein, es könnte im Gallus sein, also wo ich wirklich dann so nah dran bin, wo man eigentlich nicht wirklich erkennt. Deswegen war für mich so, dass ich erstmal so eine Gesamtübersicht zeige und das wollte ich dann immer in Farbe darstellen. Und ja, also das war und warum ich immer mit diesem Schwarz-Weiß, wobei ich auch immer eigentlich tendiere auf Schwarz-Weiß, ist einfacher wie Farbe. aber es gibt gerade halt, wenn wir so dieses Thema Schwarz-Weiß, es gibt Fotos nach meiner Meinung, die müssen in Farbe sein.
Mhm. Aus welchem Grund dann?
Um einfach diese, also jetzt gerade halt bin ich so eine Vielfalt zeige an Unterschiedlichkeit, wie jetzt auch mit dem, was ich gerade geschildert habe, mit dem Bahnhofsbild, also wo ich da auf der Taunusstraße stehe, Moselstraße. Diese in dem Moment, diese Farben, rot, grün, blau, da steht eine Person, also das gibt einfach nochmal eine ganz andere Tiefe, wie wenn ich sage, ich habe das jetzt nur in Schwarz-Weiß, dann ist es ein Schwarz-Weiß-Foto, ich kann zwar da auch einsteigen, aber durch die Farbe bekomme ich nochmal ein ganz anderes emotionales Gefühl für dieses Bild.
Der Meinung bin ich ja auch immer. Also ich bin ja auch eher immer in Farbe, selten in Schwarz-Weiß. Aber ich finde auch, dass es einfach genau das, was ich natürlich auch sehe, warum ich das Bild mache, das natürlich dann auch in dem, wie ich es zeige, auch widerspiegelt, dass es einfach bunt ist. Vielleicht eben auch Farbmatches drin hat oder sonstiges. Das ist natürlich dann in Schwarz-Weiß. Ich verstehe immer diese Aussage zu sagen, man konzentriert sich mehr auf vielleicht eine Situation, die man darstellen möchte. Ja, aber sicherlich ist es auch künstlerischer, glaube ich. Ne? So ein Schwarz-Weiß hat immer so ein bisschen, vielleicht so aus der Historie raus, so den Anspruch, mehr künstlerisch zu sein, oder?
Ja. Das auf jeden Fall. Aber du siehst vielleicht im Hintergrund, da habe ich dieses Skyline-Foto.
Mhm,
das habe ich zum Beispiel im Bildband selbst, dieses Schwarz-Weiß. Mhm. Aber durch dieses Commerzbank oben, dieses Gelbe.
Also leicht gelblich, so ein Gold.
Dann auch ja. Die Lichter von den einzelnen Fenster, die sind alle, haben alle so einen Blaustich. Und es bekommt einfach dadurch eine viel, also für mich in dem Moment eine Lebendigkeit, dieses Foto. Und das geht im Schwarz-Weißen dann in dem Moment meiner Meinung nach verloren.
Definitiv, ja. Also der Meinung bin ich auch, ja, absolut. Also man sieht es jetzt natürlich nicht für die uns hören, aber es ist tatsächlich diese Skyline bei Nacht. Du hast sehr, sehr viel Schwarz drumherum und unten, ich sag mal im unteren zwei Drittel wäre es wahrscheinlich tatsächlich egal, ob Schwarz-Weiß oder Farbe, aber oben hast du dann die Spitze des Turmes und die ist wirklich dann so in einem verschwommenen Gelb, Gold und wenn du das einfach nur in einem Schwarz-Weiß hättest, würde natürlich nicht diese Wirkung haben, wie man es jetzt so hatte. Aber man sieht es dann auch nochmal natürlich gerne so im Buch. Konzentrierst du dich mit deiner ganzen Fotografie so auf Frankfurt oder aufs Umfeld oder sagst du, ich reise auch mal, bin auch mal unterwegs oder auch in Deutschland andere Städte, die ich da mal in den Fokus nehme?
Ja, also ich, klar hatte ich damals, war mein Schwerpunkt Dublin oder Irland. Heute ist der Schwerpunkt, liegt bei Frankfurt. Und ich sag halt, also ich meine, es ist ja immer auch so, gerade halt in der Straßenfotografie, es muss nicht immer Kuba sein. Es ist schwierig, in Deutschland durch unsere DSGVO macht es uns das Ganze nicht einfacher. Das ist natürlich in anderen Ländern, ist das entspannter. Also auch selbst wenn ich nur über die Grenzen, nahen Grenzen, ob das jetzt in Holland ist oder ob das jetzt in Frankreich ist, wo dann auch schon wieder ich eine ganz andere Situation habe. Aber ich versuche mich schon auf hier zu konzentrieren. Und wenn ich natürlich jetzt in einer anderen Stadt bin, wie jetzt in Nürnberg oder Dresden, dann versuche ich das natürlich dort auch zu machen. Aber es ist jetzt nicht, dass ich jetzt gezielt, dass ich sage, ich fahre jetzt nach Berlin oder nach München oder so. Das mache ich nicht. Wie gesagt, da ist dann doch noch die Familie da und da sind dann die gemeinschaftlichen Urlaube und da kann ich nicht einfach sagen, ich nehme mich jetzt hier dem Ganzen raus und widme mich komplett meiner Kunst, ja. Und von daher ist dann eigentlich das Nächste ist dann tatsächlich gut.
Wenn du jetzt Frankfurt hast, konzentrierst du dich dann tatsächlich so auch auf diesen Bereich Innenstadt? Oder würdest du jetzt sagen, oder nicht würdest du sagen, sondern gehst du dann auch mal raus, anderen Randgebiete, wo es vielleicht auch mal interessant zu fotografieren ist, aber Frankfurt eben auch mal eine ganz andere Lebensart zeigt?
Ja, auf jeden Fall.
Also zum Beispiel so Bergerstraße ja, oder sowas, ne, wo du so ein Hipster-Stadtteil hast, sage ich mal, wenn es noch so ist, ja. Und das dann mal zu dokumentieren?
Ja, auf jeden Fall. Also ich hatte ja selbst eine Zeit lang in Sachsenhausen gelebt. Und also das gehört dann einfach dazu. Also dieses allgemeine Stadtbild. Also dass man sagt, also ich gehe jetzt nicht nur in die Innenstadt, Bankenviertel oder Bahnhofsviertel, sondern da bewege ich mich dann schon, ob jetzt Bornheim, Bockenheim oder ob das dann auch die Nordweststadt, die ganz interessant ist mit ihren ganzen Beton-Gebäuden, die dort stehen, also die auch einen eigenen Charme wiederum haben, genauso auch wie Höchst, was unterschiedlich, also man hat in Höchst hat man auch wiederum diese Kultur auf der einen, auf der anderen Seite aber auch die Altstadt mit schönen Fachwerkhäusern, also das spielt auf jeden Fall eine große Rolle, dass ich da mich nicht nur diesem einen da da würde ich auch wahnsinnig werden. Also es ist, weil dafür gibt es zu viele Orte, auch selbst außerhalb. Also dass ich sage, auch jetzt hier Friedrichsdorf oder auch dann in Bad Homburg, ist einfach genügend zu sehen. Was ich jetzt auch für mich neu entdeckt habe, ist beispielsweise Bad Vilbel. Mhm. Und die, also wie gesagt, also da bin ich frei. Alles, was so im Umkreis von 30 Kilometer liegt, das ist da eigentlich dann auch für mich dann realisierbarer.
Ja, genau. Hast du in Frankfurt so eine Standardroute, wo du sagst, ich will jetzt fotografieren, ich fahre jetzt nach Frankfurt rein bis zu der und der Station oder parke da und da und laufe dann so meine Route mal ab?
Nee, eigentlich weniger. Es gab zwar schon, wenn ich mir ein eigenes Thema gesetzt habe, dass ich sage, ich brauche Bewegung um den Main herum, dann habe ich da natürlich dann eine Route, die ich dann ablaufe. Und die ist dann meistens dann in der Höhe vom Eisernen Steg oder dann, dass ich sage, Osthafen. Aber das ist dann, wie gesagt, das ist dann, wenn ich für mich wirklich ein eigenes Thema habe, dass ich sage, ich möchte das jetzt ganz gerne machen oder das ist so meine Vorstellbar, ansonsten bin ich da relativ frei. Also da, ich habe auch schon, also ich bin auch schon mit der, wo ich mir gesagt habe, ich will jetzt nicht mit dem Auto in die Stadt fahren, ich will mit der S-Bahn reinfahren, um einfach auch diese Momente festzuhalten. Weil du ansonsten mit dem Auto bekommst eigentlich dann auch nichts Menschliches oder Urbanes wirklich mit, sondern du sitzt in deiner Kiste, fährst in ein Parkhaus und da fahre ich dann auch ganz gerne einfach mal mit der S-Bahn rein, zumal ja auch die Station direkt hier vor der Haustür ist oder unmittelbar vor der Haustür. Und da ist es dann auch schon oftmals passiert, dass ich nach Frankfurt gefahren bin und habe in der Stadt selbst überhaupt kein Foto gemacht. Aber die Fotos sind in der S-Bahn oder in der U-Bahn dann entstanden.
Ja, okay, cool. Also der Weg war das Ziel. Ja, sehr schön. Würdest du sagen, jetzt nach diesem Projekt und nach dem Buch siehst du Frankfurt anders als zuvor?
Nee, also sehe ich nicht anders. Ich hoffe, dass sich dadurch vielleicht das ein oder andere tatsächlich bewegt. Aber ich sehe Frankfurt jetzt nicht anders dadurch. Frankfurt ist,
du hast
ist im Prinzip ja meine Stadt.
Ja, also du hast das, was du auch eigentlich kennst, ne? Was du, wie du groß geworden bist, was du erlebt hast, im Prinzip auch hier nochmal dokumentiert, aufgearbeitet. Ja. Gab es Gab es Situationen, wo du die Kamera, also jetzt im Rahmen dieses Projektes, dieses Buches, wo du die Kamera einfach mal nicht gehoben hast und gesagt hast, okay, das fotografiere ich jetzt dann doch nicht?
Das gab es öfters. Es waren auch Situationen, gerade auch mit der Polizeistreife, wo ich dann gesagt habe, also da kann ich kein Foto machen. Das geht nicht. Also das ging mir so unter die Haut teilweise. Auch selbst wenn derjenige oder diejenige das Bild gesehen hätte, überhaupt keine Verbindung dazu hat, aber meine persönliche Erfahrung, die ich dort dann gerade hatte, da konnte ich kein Foto machen, weil das wäre nicht gegangen.
Ja, ich verstehe das komplett und ich bin auch eher so, wenn ich irgendwie unterwegs bin, ich meine jetzt nicht so, dass ich solche Situationen fotografiere, aber es gibt natürlich so Situationen, wo ich mir denke, okay, das fotografiere ich jetzt irgendwie nicht oder die Person, weil ich irgendwie schon so in der Aura merke, okay, das geht vielleicht nicht so gut oder funktioniert nicht so, ne? Wobei andere sagen, egal, mach doch erstmal das Bild, nachher kannst du immer noch löschen oder zu Hause entscheiden, ob du es zeigen möchtest oder nicht, ne? Oder was du damit machst. So, das ist so ein bisschen eigentlich finde ich so ein krasser Unterschied von der Herangehensweise, ne? Aber ich bin auch eher so wie du, dass ich sage, das Foto mache ich dann einfach nicht, ne?
Genau, also wie gesagt, also es gab da mehrere Situationen und wo ich einfach gesagt, nein, also das geht jetzt hier nicht. Also das auch, ob ich das jetzt am Ende verpixel oder nicht verpixel, nein, also wenn da jetzt nichts, kein Grund gegeben hätte, dieses Bild zu verpixeln, das, wo ich einfach gesagt, nein, das kann ich in dem Moment nicht machen, das geht nicht.
Hast du Situationen und Begegnungen in diesem Projekt gehabt, die dir besonders in Erinnerung geblieben sind, positiv auch?
Eigentlich waren es mehrere Begegnungen. Es war eine Begegnung, die ich ja, ich weiß nicht, ob du das gelesen hast, da hatte ich zwei Stück, gerade beim Konsumieren, die hatte ich beobachtet, weil ich wollte eigentlich was ganz anderes fotografieren. Es ging da eigentlich mehr um das Thema Architektur. Nochmal, wo ich dann diese glänzenden Türme, wie ich sie beschreibe, also das war so eigentlich der Moment, warum ich eigentlich da gerade in Frankfurt oder im Hauptbahnhof, also im Bahnhofsviertel unterwegs war. Und dann habe ich zwei Stück an einem Brunnen erlebt, wie die gerade Crack konsumiert haben. Und die waren Anfang 20, also recht jung, und wo ich dann hin bin und mit denen dann auch gesprochen habe, warum sie das machen. Also ich bin da ganz offen, wie du mich ja auch gesehen hast, bin ich dort einfach hin und habe die naiv gefragt und habe denen auch von meinem Buchprojekt erzählt, um einfach Nähe aufzubauen, und dann war überhaupt keine Zurückhaltung deren, sondern wir kamen direkt ins Gespräch, und diese Geschichte dahinter, warum, wieso, weshalb, das war auch so ergreifend. Ich durfte dann auch von den beiden ein Foto machen. Die zwei habe ich gezeigt. Ich habe dann aber, obwohl ich diese Zustimmung hatte, war es so, dass ich dann für mich gesagt habe, nein. Also zumal ich ja auch noch gar nicht, also ich weiß ja für mich gar nicht, in welchem wirklichen Zustand diese beiden Personen waren, als ich mich mit denen unterhalten habe. Und was ich dann auch nur dann für mich dann gesagt, ich verpixel, ich zeig sie, dass sie da gesessen haben, aber ich verpixel die beiden. Und es geht eigentlich mehr um diese Geschichte, nicht um das Foto, sondern es geht wirklich um die Geschichte der zwei. Und das war sehr prägsam, also auch diese Begegnung. Oder dann eine andere für mich wahnsinnige, interessante Begegnung war mit Nulf James Charde, der ist Pfarrer im Gallusviertel, lebt offen homosexuell, und dass ich also auch bei ihm in zu Hause sein durfte, ihn und seinen Mann fotografieren durfte, die Erlebnisse auch innerhalb diesen Zuhause, diesem normalen Zuhause, und mit Kindern, mit der Tante oder wer auch immer da noch saß, und es war einfach nur herrlich. Also das sind die kann man auch dann also das kann man dann auch gar nicht wiedergeben. Also diese Herzlichkeit dahinter, das ist einfach, also das waren schon Momente, die ich sehr genossen habe. Also im Negativen, also negativ meine ich damit mit traurigen Geschichten, bis hin aber auch wirklich herzliche Empfänge, die ich da hatte.
Ja, und glaube ich, das ist genau wieder die Kunst, ne? Das, was du gerade sagst, man kann das gar nicht so widerspiegeln, aber das versuchen, fotografisch in einem Bild so einzufangen, ne? Dass man das, diese Geschichte erzählt. Und ich glaube, das ist auch wieder das Spannende an der Reportage. Ob man jetzt nun eine Familienreportage macht oder eben hier eine, ich sag mal, ja, Milieureportage oder eben diesen Pfarrer, der jetzt eben hier auch eine Besonderheit ist, die Nähe zuzulassen von beiden Seiten und das dann zu dokumentieren. Ich glaube, das ist etwas, was viele auch in der Streetfotografie, wo wir uns ja dann von der klassischen Straßenfotografie schon ein bisschen wegbewegen, ja, aber durchaus interessiert. Also ich finde das, ja, absolut, absolut spannend, ja. Wobei es tatsächlich natürlich ein Thema ist, was ja einen erstmal schlucken lässt, ne, wenn man sich da mal so ein bisschen in die Tiefe begibt, ja.
Auf jeden Fall.
Ja. Wenn wir noch mal ganz kurz, vielleicht auch natürlich, wer jetzt auch Lust bekommen hat auf dieses Buch und sagt, das ist interessiert mich, das will ich angucken. Vielleicht noch mal ganz kurz, wo bekomme ich das Buch? Bei welchem Verlag?
Also das Buch, das ist der Einzelkind Verlag in Frankfurt. Ist ein recht kleiner Verlag, unabhängiger Verlag. Die Auswahl des Verlags war aus dem Grund, dass ich alles selbst übernehmen konnte. Also Grafikdesign, also das ganze Layout vom Buch selbst, sei es vom Satz, wie ich auch die Bilder positionieren konnte. Und also das war das eine. Das andere ist, weil es ein kleiner Verlag ist und dass ich dann auch gesagt habe, ich kümmere mich um die Vermarktung also dass ich mich auch darum kümmere. Letztendlich ist es überall eigentlich erhältlich. Ab dem 31. Oktober, also ab November, ist es in deiner Buchhandlung. Da wird der in Nürnberg wahrscheinlich dass es dort ausgestellt ist, aber man kann es auf jeden Fall bestellen und bei Amazon. Also ansonsten, ob das jetzt Hugendubel, Thalia, wo auch immer.
Alle großen sozusagen, genau, oder online, genau. Dann genau. Und wie viele Seiten sind es dann jetzt in der Endversion? Du hattest es vorhin kurz erwähnt, das will ich nochmal mit aufnehmen. Du hattest mir freundlicherweise dein Presseexemplar, darum hatte ich gefragt, ob es schon eins gibt, ne, wo ich schon mal durchblättern und reingucken kann, was aber noch nicht die Endversion ist, was du dann auch ja wieder von mir hier zurückbekommst. Und sobald es natürlich da ist, werde ich da auch nochmal zuschlagen. Aber wie viele Seiten hat jetzt die Endfassung?
Also das, was du jetzt hast, hat 156 Seiten ohne Cover und das jetzige hat dann 160 Seiten, also 104 inklusive des Covers. Und kosten soll es 49,99.
Jawohl, okay, dann haben wir das auch. Und ich werde es natürlich logischerweise auch verlinken. Das heißt, wer hier noch Interesse hat, kann dann auch auf den Link gehen. Aber wie eben schon gesagt, wahrscheinlich überall auch auf dem normalen Weg erhalten. Die Zeit rennt hier schon wieder und du weißt, zum Schluss habe ich immer gerne nochmal die Frage und da greife ich vielleicht auch nochmal dein Thema von vorhin auf. Du bist du nennst dich selber nicht Streetfotograf, hast aber damals einen Vortrag versucht, darüber zu halten oder man hat das von dir erwartet, ja. Aber du hast ja selber gesagt, danach bist du ja auch in das Thema rein. Du sollst jetzt keinen Vortrag darüber halten, nur unseren Tipp, den wir gerne nochmal einem Fotografen, der jetzt in das Thema Streetfotografie reinkommt oder einen Anfänger nochmal mitzugeben. Was würdest du jetzt aus deiner Sicht vielleicht zu sagen, ich als Alltagsfotograf kann den Tipp geben?
Das mache ich auch immer, wenn ich ja meine Workshops gebe, dass es kommt nicht immer auf die Ausrüstung drauf an. Also ich brauche nicht unbedingt das spezielle Werkzeug. Ich muss fotografieren können. Okay, es muss nicht unbedingt das Telefon sein, aber wenn jemand ein Telefon dabei hat und damit eigentlich nur fotografieren möchte, soll er das damit tun. Aber ansonsten nimm deine Foto und fotografier. Also es gibt da keine, solange du nicht mit einem Wildlife Zoom-Objektiv 400 mm in die Stadt gehst, so klein wie möglich natürlich und einfach nur machen.
Das ist der universelle Klassik-Tipp. Und ich glaube, das ist, auch wenn es sich so banal anhört, wie es ist, aber es ist wirklich das Einfachste, was man wirklich jedem sagen kann, einfach ausprobieren und machen. Nicht? Man lernt nur dadurch, dass man es auch selber macht. Videos, Podcasts, alles toll, aber machen ist die Waffe.
Ich hatte selbst, also danach, als ich so für mich eingestiegen bin mit dem Thema, okay, ich mache jetzt Straßenfotografie, hatte ich auch meine, damals meine Canon, was war das, 28-105er Kit-Objektiv, sau schwer. Und aber das war ganz gut, weil ich habe dadurch einfach auch, ich konnte einmal nah ran, ich konnte aber auch mit Distanz arbeiten. Und so bekommt, oder habe ich zumindest für mich damals dieses Gefühl bekommen, weil selbst dann, als ich dann später meine Bilder dann angeschaut habe, habe ich gesehen, ich fotografiere eigentlich die meisten Bilder mit 28 oder sogar 35, 40, sowas. Aber ich habe nie wirklich das Rohr ausgefahren, als ich da Paparazzi-mäßig unterwegs bin. Und so kamen dann auch die ersten Festbrennweiten. Und das war dann 35er, 50 und also deswegen also einfach machen.
Ja, das stimmt. Also kann ich absolut, auch da habe ich ähnliche Geschichte. Ich bin damals über Thomas Leuthard natürlich dann auf Olympus diese diese kleine gekommen. Und die hat ja diesen Micro-Cert-Sensor und hat mir dann damals das, ich glaube, das war ein 40, 45er Objektiv. Ne? Man hat immer gehört, ja, so diese Brennweite, klar, dass das natürlich im Kleinbild war und du dementsprechend natürlich einen anderen Kropffaktor hast. Das heißt also, ich war mit umgerechnet Kleinbild mit 90 mm unterwegs, ja. Wo ich heute sage, nee, das ist jetzt nicht unbedingt meins, aber damals, ja, habe ich da auch mir keine Gedanken drüber gemacht. Ich habe einfach gemacht, ja, und so bist du natürlich rangekommen. Klar hast du dann irgendwann gemerkt, okay, du hast jetzt doch eine andere Brennweite als die anderen und deshalb hast du auch einen anderen Bildausschnitt, ja, und da musst dementsprechend weiter zurück. Aber nichtsdestotrotz, es hat funktioniert, einfach machen und probieren. Und mit der Zeit merkt man das ja, was einem dann selber liegt, wo man hin möchte und dann kann man auch, wie du sagst, die Technik auch dann mal wechseln. Ja,
ja, also ich selbst fotografiere auch seit 2 Jahren jetzt mit Leica und das war für mich die beste Entscheidung, die ich machen konnte. Also auch dadurch, dass ich ja nach wie vor trotzdem beruflich damit arbeite, ist es für mich ein Werkzeug geworden, was ich absolut schätze. Also allein, wenn ich jetzt, ich hatte noch gar nicht so lange her, hatte ich eine Hochzeit fotografiert und das, was ich an Bildbearbeitung farblich an Zeit vergeudet habe, das bezahlt dir kein Mensch am Ende. Und das hatte ich dann bei der Leica eigentlich quasi auf null reduziert und maximal Ausrichtung und vielleicht ein bisschen Kroppen, damit das Bild passt. Und das ist also egal, wie man auch von wegen denkt, oh Gott, das ist so teuer. Aber am Ende, was ich an Ersparnis dadurch hatte oder jetzt habe, das rechnet sich dann auf jeden Fall.
Genau, das ist die eine Sichtweise, ne? Natürlich zu sagen, okay, was spare ich mir? Und das andere ist einfach auch die Leidenschaft, glaube ich. Ne? Wenn du sagst, okay, das ist jetzt auch ein Gerät, eine Kamera, die mich einfach inspiriert zu fotografieren. Ja, gerade vielleicht auch die Leica, was man oft hört, dass du natürlich durch das manuelle Objektiv, durch das manuelle Fokussieren natürlich nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit reinbekommst, als jetzt eben mit einem Autofokus. Also von daher glaube ich, das ist tatsächlich auch nochmal ein Thema, was eine solche Kamera dann oder die Wahl der Kamera, ob das nun Leica, Fuji oder sonstiges ist, einfach ausmacht. Ja.
Also das war für mich gerade in dem, also bei Frankfurt Ungeschminkt ein wesentlicher Punkt, weil ich musste mich konzentrieren, um das entsprechende Foto zu machen. Und du hattest aber auch, gerade halt, wenn es um Festnahmen ging, wenn ich jetzt die Polizei nehme in der Reportage, dass ich dort dann trotz allem mit einer gewissen Ruhe und an das Bild rangehen musste. Und oder auch in Situationen, wo ich also auch mit den Drogenabhängigen zusammen war und auch die dann porträtiert bzw. fotografiert habe, wo du also wirklich dann in deren Schoß liegst, um das Foto zu machen und der bewegt sich und du bist ständig am wie kriege ich das jetzt am besten
das,
hin?
Ja, das ist eine Herausforderung. Ja. Also da muss man seine Kamera schon sehr, sehr gut und genau kennen, damit das dann auch wirklich in dem Moment so funktioniert. Ja, Wahnsinn. Ja, ich sehe schon, wir haben noch Thema Workshop, Leica, wir haben noch ganz viele Themen, die wir mit Sicherheit beim nächsten Mal wieder aufgreifen können und hier ansetzen. Ich freue mich, wenn wir uns demnächst wieder irgendwo sehen und ja, so wie es wahrscheinlich ist, zum nächsten Meet and Street wahrscheinlich, ne, wie immer.
Ja, es ist ja, dieses Mal ist es ja in Freiburg.
Korrekt.
Und also da auf jeden Fall.
Okay, Dennis, vielen Dank. Ich schicke viele Grüße nach Frankfurt und freue mich aufs nächste Mal. Bis dann.
Wolfgang, vielen lieben Dank. Es hat mich wirklich sehr, sehr gefreut, dabei zu sein. Ich muss sagen, ich war auch ziemlich aufgeregt.
Das hat man dir nicht angemerkt.
Ach ja.
Also, dann vielen Dank. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Danke auch. Ciao.
Dies war wieder eine gute Stunde Unpose Podcast. Diesmal mit meinem Gast Dennis Unger. Alle Informationen zu dieser Episode findet ihr in den Shownotes. Wenn ihr Wunschgäste, Anregungen oder Fragen habt, könnt ihr mir eine E-Mail an hallo@unpose-podcast.de schreiben. Ich würde mich freuen, wenn ihr den Podcast abonniert. Klasse wäre auch ein Kommentar, zum Beispiel auf Apple Podcast oder eine Bewertung auf Spotify. Bis zur nächsten Episode.